Willkommen zur Bayern 2 Radiorevue mit jemand, der immer an Heiligabend zugleich Geburtstag hat. Gestern wird Ulrike Kriener, beides vielleicht noch bewusster und nachdenklicher, gefeiert haben, an ihrem 70. Wir gratulieren. Im Februar 2021 war ich mit der großartigen Schauspielerin verbunden, am Telefon. Denn, ich hatte es fast schon verdrängt, wir steckten damals ja im zweiten Corona-Lockdown. Und so fragte ich eingangs, wie oft dachten Sie im abgelaufenen Jahr 2020 beim Aufwachen, das ist ja wohl ein schlechter Film?
Ziemlich oft, muss ich sagen. Ziemlich oft. Ich konnte es nicht glauben und es gibt immer wieder Momente, wo ich nicht glauben kann, wie schnell sich unser Leben ganz und gar verändert hat.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Ulrike Kriener, preisgekrönte Schauspielerin.
Und so habe ich das Vergnügen, am Telefon mit ihr zu sprechen, weil das blöde Virus mal wieder zwischen uns ist. Sie haben Ihren x-ten Corona-Test gerade hinter sich. Schon ein Ergebnis?
Alles prima. Kann wieder weitergehen. Ich bin negativ.
Hey, Sie haben sich ja mal ganz früher als angstfrei bezeichnet. Galt es auch für diese Corona-Monate?
Im Großen und Ganzen ja. Ich habe im Großen und Ganzen nicht so viel Angst gehabt, nein. Ich bin aber sehr vorsichtig. Ich habe natürlich auch überhaupt keinerlei Probleme, mit dieser Maske rumzulaufen. Auch grundsätzlich mit einer FFP2-Maske. Ich schütze mich sehr, ich halte Abstand. Ich finde das alles sehr einleuchtend. Und Angst gab es durchaus. Zwischendurch gab es mal 1, 2 Nächte, 3 Nächte vielleicht auch, in denen ich nicht schlafen konnte. Aber es ist mehr dann noch die Angst um meinen Vater im Heim. Und
der müsste mittlerweile 90 sein.
Das stimmt. Er ist letztes Jahr 90 geworden und er ist auch Anfang dieses Jahres als einer der Ersten gleich geimpft worden. Und hey, darüber bin ich sehr glücklich.
Ja, da fällt einem Stein runter. Zweite Impfung kommt noch.
Ja.
Sauber. Dann könnten Sie auch im Laufe des Jahres noch einrücken zum Impfen?
Mann, ich würde so gerne, ich sag's Ihnen, ich würde so gern mich impfen lassen. Und ich habe auch schon gleich ein bisschen nachgeforscht und geguckt. Und weil wir sind auch eine Berufsgruppe in der Filmbranche, die in ihrer Arbeitsweise einfach keinen Abstand halten kann. Und die Tests sind natürlich super, die wir machen. Ich werde 2-mal die Woche getestet in der Woche, wenn ich drehe, und die Menschen, die mit mir ganz nah zusammenarbeiten, natürlich auch. Aber letztendlich, was weiß man dann? Ja, dass man krank ist, wenn man getestet ist und hat Pech, dass man sich infiziert hat. Wir können keinen Abstand halten und ich wäre sehr, sehr dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn diejenigen, die über 60 sind am Set, wenn wir uns auch bald impfen lassen können. Das muss ich wirklich sagen.
Ist ja auch ein Pluspunkt der herben Kommissarin Lukas, dass es da nicht allzu viele Kuss-Szenen gibt.
Ja, wohl wahr.
Es war einmal, vor 18 Jahren, da ließ sich die neue Kommissarin Lukas von Köln nach Regensburg versetzen und ermittelte da rund um die steinerne Brücke 30 Folgen lang. Jetzt weiß ich nicht, waren Sie dann jemals auch in drehfreier Zeit dort und gibt sowas wie einen Lieblingsplatz?
Ach, ganz oft. Ich habe mich ja total in Regensburg verknallt. Ich bin super oft dahin gefahren, privat noch. Ich bin mit meiner Familie hingefahren. Ich bin mit meinem Vater dahin gefahren, als der mich besucht hat und schon relativ gebrechlich war. Eine der schönsten Erlebnisse, eine Ostermesse im Dom zu erleben für ihn und dann mit der Familie, mit ihm zusammen ins Orphée zu gehen, großartig. Und ins Orphée gehe ich immer wieder, immer noch. Und das letzte Mal, als ich da war, war vor einem Jahr. Das war auch nach dem Dreh, ganz privat, auf dem Christkindlmarkt.
Mhm. Aber jetzt heißt es ja Regensburg AD. Ist es auserzählt oder abgefilmt?
Nein, das kann man nicht sagen. Also ich würde nicht sagen, dass Regensburg auserzählt ist. So sehe ich das nicht. Und so ist es auch ganz bestimmt nicht vom Sender gemeint. Es ist letztendlich der Wunsch, bei einen Blick auf die bestehenden, ja wirklich wahrhaftig zahlreichen Krimi-Formate des ZDF, einfach nochmal zu überprüfen, wie viel haben wir denn jetzt, wie viel Krimis und wie sind die so und halten wir die so weiter, laufen die so weiter? Und ich glaube, das ZDF hat einfach mal sich seine Formate angeguckt, auch im Hinblick auf Modernisierung, auch im Hinblick auf Zukunftsfähigkeit und dass man etwas moderner wird, ob man nicht mal in eine andere Stadt gehen könnte. Es gab da viele Vorschläge und im Rahmen dieser Überlegungen haben wir uns dann alle gemeinsam entschieden, in eine andere Stadt zu gehen und nach Nürnberg zu ziehen.
Mhm. Könnte ich jetzt auch fragen, wie oft waren Sie denn an drehfreien Tagen einfach mal so privat in Nürnberg?
Noch nicht so oft. Ich war privat 2 oder 3 Mal vorher in Nürnberg und zum Drehen jetzt zum ersten Mal.
Und jetzt nochmal 18 Jahre, Mensch.
Nee. Also das wird nichts. Ich liebe meinen Beruf und ich werde sicherlich weiterarbeiten. Aber wie lange und in welcher Intensität, das kann ich mir mittlerweile, weil ich nämlich auch privat mittlerweile Rentnerin bin, dann anders einteilen. Freier einteilen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Ulrike Kriener. Ermittelt neuerdings in Nürnberg.
Als Kommissarin Lukas und erstmals am Samstagabend. Und ich habe sie via App im Ohr und erinnere mich, ich durfte es ja schon sehen, unterwegs zum neuen Team sprechen sie im Auto so vor sich hin. Hallo, ich bin die neue Alte oder die alte Neue. Wie rum wäre es Ihnen denn lieber?
Keine Ahnung. Ich bin alt und ich bin neu. Was neue Alte, ja. Mein Mann nennt mich oft Alte. Das ist auch...
Im Ernst? Das lassen Sie zu?
Natürlich, ich nenne ihn ja auch Alter oder Chef.
Gleicher Jahrgang,
klar.
Gell?
Ja. Ich weiß, dass das für andere Leute, vielleicht auch hier in Bayern, vielleicht ganz grauenvoll klingt, aber wir kommen aus anderen Bundesländern und da ist das auch ein Kosewort.
Hauptsache nicht Mutti wie im Pott.
Ja, da gehe ich die Wände hoch, das kann ich nicht leiden.
Der Nürnberg-Krimi, der Auftakt am Samstagabend, ja, der ist ziemlich hart. Jetzt frage ich mal, hatten Sie je selbst einen schweren Autounfall mit Totalschaden?
Nein, das hatte ich nicht. Ich habe schon Auffahrunfälle erlebt, ja, das habe ich schon. Aber so dramatisch, wie wir das da in dem Film haben, nicht.
Aber wir haben es kurz vor Nachrichten gestreift. Sie haben tatsächlich mal ein echtes Opfer, eine echte Leiche gesehen?
Ja, aber das möchte ich jetzt nicht vertiefen, da fragen Sie mich lieber was anderes.
Ja, weil es ist ohnehin immer verwunderlich, das ist ja das, was man überhaupt nicht haben möchte im Leben, aber Millionen schauen sich's ständig an. Ist schon ein komischer Spagat, oder?
Ja, ich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag mir brutale Szenen in Filmen nicht gerne anschauen. Ich habe ja auch als Kind schon Tote gesehen, wenn meine Oma gestorben ist und die andere Oma auch nochmal. Das war zum Beispiel üblich, dass man, wenn Menschen in Krankenhäusern gestorben sind, da gibt es da eine Aufbahrungshalle im Krankenhaus. Und da bin ich dann als Kind nach dem Spielen dann hin und habe mir die Oma auch nochmal angeguckt, bevor sie beerdigt wurde. Und das durfte man auch. Also das war, ich erinnere das früher, als ich Kind war, war der Tod oder einen toten Menschen anschauen viel mehr verbunden. Also das gab's häufiger. Ich weiß nicht, wie das hier in Bayern war, aber es war einfach so, dass eine Leiche noch aufgebahrt wurde im Haushalt und dass der Familie damit und den Nachbarn die Gelegenheit gegeben wurde, sich zu verabschieden.
Und es war einem auch klar, dass sieht aus wie die Oma, aber ist es nicht mehr. Es ist die Hülle. Es ist einem eigentlich sofort klar, wenn man sich dem nähert.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Aber im neuen Nürnberg-Krimi geht es jetzt gar nicht so viel um Mord und Tote. Da geht es viel um Psychologie und Action. Was von beiden ist Ihnen lieber?
Psychologie.
Dazu gehört auch, dass Ihr neuer Vize Ihnen ganz schön Paroli bietet. Was haben Sie gedacht, wie Sie es gelesen haben im Drehbuch?
Ich finde es gut. Ich finde es wunderbar. Alles das, was Reibung erzeugt zwischen Menschen, ist ja gut für unseren Film. Konflikte sind interessant. Reibung ist interessant.
Und die
neue Kommissarin muss erstmal ankommen. Und man kann aber auch gleich sagen, es ist kein fränkischer Regionalkrimi mit kauzigen Dialektfiguren.
Nee. Also das war ja auch ein Grund, von Regensburg wegzugehen, dass man eine etwas andere Aura, dass man ein städtischeres Umfeld haben wollte. Und das bietet Nürnberg als zweitgrößte Stadt in Bayern natürlich.
Und Sie sagen, habe ich aber auch gesehen in Interviews, es gibt Ihrem Geschmack nach zu viele Krimis.
Ich finde es manchmal ein bisschen inflationär, das muss ich schon sagen, ja. Ich würde gern mal am Abend mal was anderes sehen als immer nur Kriminalfilme.
Schalten Sie
da weg. Ich mag gerne Komödien sehen, ich mag gerne einen anderen Inhalt sehen. Ich weiß nicht, jetzt habe ich zum Beispiel dieses Damen-Gambit angeguckt, das ist auf Netflix. Das ist einfach ein ganz anderes Thema. Das ist ein biografisches, großes Thema, aufgehängt an dieser Schachgeschichte, wo sich so viele andere Fragen ans Leben, warum spielen Frauen weniger Schach und wie ist denn das mit der Intelligenz? Und man fragt sich dann was, das regt was an, das finde ich interessant. Ich mochte diese Serie gern sehen und das jetzt mal nur als ein Beispiel. Ja? Mhm. Ich will jetzt nicht den ausgeleierten Vergleich zwischen öffentlich-rechtlich und Streaming-Geschichten. Ich gucke auch nicht oft Streaming-Sachen, wahrlich nicht. Aber in dem Fall finde ich das jetzt einfach ein tolles Beispiel, um heranzuziehen, was für Stoffe auch interessant sind, ohne dass sie in dem Format eines Kriminalfilms erzählt sind.
Und ich habe mal gehört, Sie hätten gern im Milieu der Fleischindustrie gedreht.
Ja, das stimmt, das hätte ich gerne mal gemacht. Aber ich konnte damit keine Mitkämpfer gewinnen mit dieser Idee und konnte da niemanden mit begeistern. Und es hat mich dann das Gegenargument auch überzeugt, dass die Bilder, die mit einem solchen Film geliefert werden, also die toten Schweinehälften und Rinderhälften, auch wahrscheinlich viele Leute zum Abschalten bewegen werden. Und dementsprechend habe ich dann eingesehen, dass das vielleicht nicht so ein tolles Format ist. Wir haben dann allerdings vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, das war die letzte oder vorletzte Kommissarin Lukas, die ausgestrahlt worden sind, im Baugewerbe ermittelt. Mhm. Und da ging es letztendlich um das Thema, was mich eben auch im Rahmen der Fleischindustrie eben interessiert hätte. Und das ist die Leiharbeiterschaft, das ist der Austausch, das ist die Globalisierung mit den Arbeitsverhältnissen, das ist die Ausbeutung von Arbeitern aus Rumänien, aus dem Osten, die hier bei uns für einen Hungerlohn beschäftigt sind.
Also es gibt die leise Hoffnung, der Krimi möge mehr als unterhalten?
Bei mir auf jeden Fall, ja klar. Da geht es bei mir um das Interesse an gesellschaftlichen Themen, ja.
Aber nochmal zurück zur Kommissarin Lukas. Gibt es denn immer noch hin und wieder den Gedanken, sie weicher zu spielen, weicher
Nein.
sein zu lassen?
Nein, und wenn Sie fragen, schon gar nicht.
Da werden Sie knallhart.
Nein, überhaupt nicht. Ich finde da überhaupt, hab da gar kein Interesse dran, die weicher zu spielen. Wir haben das alles versucht. Das können Sie glauben. In den 18 Jahren haben wir versucht, wirklich sie in allen möglichen Ecken auszupegeln. Weicher, mal ein bisschen vielleicht verlieben, mal so ein bisschen deprimierter, mal irgendwie extrem unter Druck stehen. Wir haben alles Mögliche versucht mit ihr. Aber letztendlich, finde ich, haben wir gerade durch diese 18 Jahre, in denen wir eben auch sehr viele Nebenstraßen gegangen sind, was diese Kommissarin angeht, einfach zu einer sehr speziellen und eigenwilligen und persönlichen Frau gefunden. Und ich bin mit der Rolle der Lukas, da habe ich wunderbare Anforderungen werden da an mich gestellt. Und ich genieße es sehr, die zu spielen. Das ist für mich jedes Mal ein Fest. Ich habe in den letzten Jahren für mich begriffen, dass es nicht immer das Neue ist, die neue Rolle, das Neue, 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 sondern ich kann letztendlich mit dieser Ellen Lukas immer tiefer, immer differenzierter, immer genauer werden. Und das macht mir großen Spaß.
Und 6 Millionen Fans auch. Die mögen sie genauso beherrscht und auch mit einer gewissen Strenge. Jetzt musste ich nur schmunzeln, bei der allerersten Folge waren Sie 48 und Sie dachten, wie Sie das Drehbuch gesehen haben, irgendwann, Zitat, braucht die verwitwete Kommissarin einen Kerl. Mhm. Was wurde daraus? Wir wissen es ja.
Hilflose Versuche. Aber mittlerweile, ja, das habe ich tatsächlich so gesehen und ich habe auch immer wieder darüber geredet und wir haben auch immer wieder neu darüber gesprochen.
Aber die irgendwie gab es bei den Machern nicht so ein Einverständnis und die wussten nicht so genau, wie sie es machen sollten. Ich habe da immer noch Ideen, ja. In der neuen Folge ist ja auch Heino Ferch als Mitspieler dabei und das ist kein erotisches Interesse, was sich da entwickelt, in keinster Weise. Aber es sind zwei Menschen auf Augenhöhe, ungefähr vom Alter, von der Lebenserfahrung und auch von einer gewissen Einsamkeit her. Und das finde ich zum Beispiel eine schöne Begegnung. Und da wird genau das auch ein bisschen mit abgefangen, was ich mir gewünscht habe. Dass sie nicht nur so einsam ist.
Seelenverwandte werden.
Ja, seelenverwandt ist auch schon was.
Ja, im echten Leben kein Mann, kein Kind, das wäre vermutlich schon eine Lücke.
Weiß ich nicht. Ich habe sehr viele Freundinnen, wo das nicht der Fall ist. Ich habe verschiedene und es ist gewiss bei einigen so, wo ein Kummer ist, dass was mit Kindern nicht hingehauen hat. Das kenne ich schon. Aber je älter meine Freundinnen und ich geworden sind, umso mehr ist es eigentlich, dass mir mittlerweile eine Haltung begegnet, du, hat nicht sollen sein. Und jetzt echt, ich hätte echt keinen Bock mehr, dass hier noch ein Mann mit rumgeistert im Haus oder in der Wohnung. Das höre ich sehr oft. Weil diese schwierigen Phasen, wenn die Frauen die irgendwann mal überstanden haben, dann haben Frauen im Allgemeinen auch ein sehr gut funktionierendes Netz mit Freundinnen und Bekannten und Menschen, die ihnen nahe sind. Und das trägt. Also das zumindest muss man schon sagen, das können Frauen im Allgemeinen gut aufbauen. Und da kann die Ellen Lucas sich auch noch hin entwickeln.
Die ausgezeichnete Schauspielerin Ulrike Kriener ist gestern 70 geworden. Und so wiederholen wir in der Bayern 2 Radio Revue gern das Gespräch mit ihr aus dem Februar 2021. Mitten im Corona-Lockdown geführt, hörbar über eine Telefon-App. Wir sprachen lang über ihre Rolle als Kommissarin Lucas und was da, noch keiner von uns ahnte, nach ihren 30 Folgen in Regensburg kamen noch 5 in Nürnberg. Und dann war Schluss und auch mal gut mit dem Ermitteln.
Zu Gast bei Norbert Joa.
Ulrike Kriener, geborenes Christkind.
Heiligabend war es, 1954. Das ist natürlich ein sehr spezieller Geburtstag. Wie hatten sich Ihre Haltung durch die Jahrzehnte dazu geändert?
Ich fand es immer schön, dass es was Besonderes war. Das hat mir immer gefallen und das gefällt mir irgendwie auch jetzt noch. Als Kind fand ich eigentlich immer nur schade, dass ich nicht feiern konnte, weil in der Schule wurde für die anderen Geburtstagskinder auch gerne mal gesungen. Ich habe das nie erlebt, dass da in der Schule für mich gesungen wurde. Ich konnte keine Kindergeburtstage feiern. Das habe ich auch beneidet an den Sommergeborenen, dass die eben so schöne Gartenfeste feiern konnten. Aber das sind eigentlich auch schon die einzigen Einschränkungen. Ansonsten war das immer ein wirklich dicker, fetter Festtag für mich.
Und 3 Pakete obendrauf.
Ja, mittlerweile kann man auch mal reinfeiern oder ich mache einen Brunch, wo ich mittags Freunde treffe und wir frühstücken verspätet und man trinkt sich dann so langsam mit Champagner, mit Sekt, mit was weiß ich, irgendwie in den Heiligabend hinein. Das finde ich ganz schön.
Sagt die Tochter eines Elektro-Obersteigers. Ich musste nachgucken. Also der kümmert sich um die Technik in der Steinkohlezeche. Unter Tage war er dann auch schwarz, wenn er mal heimkam?
Natürlich nicht. Die kommen doch nicht schwarz nach Hause, die Bergleute. Die haben eine Kaue und in denen waschen die sich. Und dann kommen sie blitzblank mit manchmal so ein bisschen so Kohleaugen noch. Wenn sie da nicht genug aufgepasst haben, kommen sie noch so wie, als hätten sie Kajal in die Augen getan, kommen sie nach Hause. Aber sie sind immer blitzblank, die Bergleute.
Und das ist der Vater Adolf bis heute. Also er müsste jetzt 90 sein.
Das ist er.
Und bekommt
91 ist er sogar schon.
Bekommt öfter einen Anruf von der Tochter?
Na klar, natürlich.
Klappt das
regelmäßig
noch?
Ja, das geht schon noch, ja.
Weil Sie mal meinten, vor 3 Jahren, da ging es ihm wohl nicht so gut. Alt werden ist schon verdammt hart.
Das ist es, ohne Frage. Aber er ist im Heim und er ist froh, dass er da ist, weil er hat lange Zeit alleine leben wollen. Irgendwann hat er gemerkt, dass das mit der Einsamkeit unerträglich wird. Nach München wollte er nicht. Und der hat ganz klar gesagt, dass er als alter Baum nicht verpflanzt werden will.
Ist er noch in
seine
Bottrop?
Heimat, er ist noch in Bottrop, ja. Mhm. Und er ist in einem guten Heim, in dem er sich sehr wohl fühlt. Ich habe seine Entscheidung am Anfang bedauert, aber irgendwann auch begriffen. Das Ruhrgebiet ist komplett geprägt durch die Industriekultur, die da geherrscht hat, jetzt mittlerweile ja nicht mehr. Und die Leute, die sich da kennen und die von früher erzählen, die erzählen aus den Zeiten des blühenden Bergbaus und die erzählen aus diesen Zeiten und die kennen sich auch aus diesen Zeiten, die Namen, die fallen. Und sollte mein Vater hier in einem Altenheim, in einem Pflegeheim, über was soll er mit den Leuten hier reden? Das passt nicht miteinander zusammen und der raue Humor, glaube ich auch, der im Ruhrgebiet da ist, der ist nicht kompatibel mit dem von Bayern.
Mhm. Ich meine, ich habe es vorhin ein bisschen rausgespürt, Sie haben sich selber versetzt in Ihre frühen Kinderjahre am Stadtrand von Essen. Gemeinhin, das Klischee ist ja 50er, frühe 60er, der Himmel über dem Ruhrgebiet noch grau, die Emscher trübe und dann vermutlich die Kindheit auch, aber Quatsch, denke ich wahrscheinlich.
Nein, Kindheit überhaupt nicht trübe, kein bisschen. Nein, natürlich nicht.
Also ein schönes Draußensein, aber nicht so behütet
ja,
wie heute.
Ja, klar. Nein, überhaupt nicht behütet, sondern man konnte einfach rausgehen und alle Grundstücke waren nicht bebaut. Es waren, wie nennt man das da, wenn einfach viel wilde Gegenden sind, wenn die Kinder in kleinen Banden rumgewetzt sind, wenn man in einer Siedlung war, hat man da geklingelt, da geklingelt, da geklingelt, dann sind alle rausgekommen. Ich bin ja in einer Siedlung aufgewachsen und dann hat man die Gegend erkundet und war, dann gab es wenig Spielplätze. Ich weiß es noch, was das für eine Sensation war, als in unserer Siedlung irgendwann mal ein Spielplatz gebaut worden ist, ja. Aber den hat man, da ist man dann so ein bisschen gewesen, aber wirklich interessant waren die Bahngleise und man hat an den Gleisen gespielt und
Münzen draufgelegt.
Auf so, genau, und man hat irgendwie auf so Waggons von kleinen Loren ist man rumgekrabbelt oder in Waldknicks und wie man das unter so unbebaute Gegend, undefinierte Gegend.
Und die kleine Uli hat gern große Hunde umarmt.
Auch, ja. Habe ich auch gerne gemacht.
Angstfrei. Die Uli hat auch mittlere Reife gemacht, mit 17 nach Hamburg.
Ja.
Wie war es und von was gelebt vor allem?
Von Kerzendrehen, von Jobs, die ich gemacht habe, von Kneipenarbeit, von Telefonistenarbeit, von Fahrerjobs. Alles Mögliche, was gerade kam.
Und dann Abi gemacht, aber auch Schluss mit dem Freund und Schauspielausbildung. Wie kamen Sie darauf?
Durch eine Freundin, die auch Schauspielerin werden wollte. Und da habe ich gedacht, da tapere ich einfach mal mit.
Bayern 2, 1:1, der Talk. Und im Ohr habe ich via App die Schauspielerin Ulrike Kriener. Die war bei ihrem Kinohit 30 Jahre alt. Männer, Sommer 85. Steigt eine Szene spontan auf aus dem Film?
Wahrscheinlich die klassische Szene, von der ich selber auch immer am meisten Fotos gesehen habe. Das war die Affenszene. Und wo wir zusammen frühstücken und sich mein Ehemann, der sich eben bei meinem Liebhaber eingewanzt hat in die Wohngemeinschaft, sich die Affenmaske aufsetzt und in der Hoffnung, dass ich ihn nicht erkenne.
Der Heiner Lauterbach und der Liebhaber, der Uwe Ochsenknecht und die Regisseurin, die Doris Dörri. Für alle war es ein Durchbruch und haben Sie zu allen noch Kontakt?
Ich bin mit Doris eng befreundet. Das wird mir auch eine Freundin fürs Leben bleiben, das weiß ich. Und mit Heiner habe ich immer mal wieder zu tun. Wir spielen auch öfter mal zusammen. Uwe ist mir so ein bisschen entwischt. Wir hatten keine Begegnungen mehr in Filmen oder in Rollen, wo wir zusammen mal gespielt hätten. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Sind ja alle noch da. Und was bleibt, ist auch die Erinnerung an diesen fulminanten Kino-Hit, der heute noch funktioniert, wenn man ihn sieht. 6 Millionen Kinokarten wurden damals verkauft. Und es hat wohl ein Agent angerufen, der wollte sie in Hollywood unterbringen. Was ist da draus geworden?
Ja, nicht viel, weil ich habe das nicht so ernst genommen. Und ich hatte am Anfang, als dieser Brief im Briefkasten war, dachte ich, da will mich irgendeiner verulgen, das ist jetzt ein Schmarrn da mit diesem Hollywood. Und dann hat mir aber Doris gesagt, nee, das ist schon richtig, das ist schon eine richtige Agentur und so. Das ist auch eine gute Agentur, Ulrike, mach das mal. Und dann habe ich mit denen Kontakt aufgenommen und dann habe ich Fotos geschickt und ich habe dann auch Fotos von diesem Straßentheater in Freiburg, habe ich auch geschickt. Und sie haben echt keine Ahnung, wie ich auf diesen Fotos aussehe, mit so Art Affenschaukeln und Zahnlücke und Minikleid, also verboten im Grunde, und einer Brille.
Und ein bisschen die habe ich weg auch von Nicole Kidman.
Ja, kann man so sagen, ja. Also auf jeden Fall, diese Fotos haben dazu geführt, dass ich nie wieder was von denen gehört habe.
Oh, schade?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nein.
Dann haben Alles sie hier gut. die Preise abgeräumt. 5 Jahre später Grimme-Preis für ihre Rolle in Der Hammermörder. Als Ehefrau entdecken sie so nach und nach die Wahrheit über ihren scheinbar harmlosen Mann. Mhm. Halten Sie sowas für denkbar?
Klar.
Dass man mit jemandem verheiratet ist und sein tiefstes Wesen gar nicht erkennt?
Na klar, das kann ich mir absolut vorstellen. Also ich meine, in jeder, also nicht in jeder, aber es gibt ja in vielen Beziehungen auch den Vorgang zum Beispiel, dass sich der Partner verliebt. Und in dem Moment, wenn er diese Affäre länger geheim hält, es gibt ja auch Männer, die ein komplettes Parallelleben aufbauen, also noch in einer anderen Stadt eine andere Frau mit anderen Kindern haben. Auch das habe ich schon gehört oder kenne ich im Bekanntenkreis.
Mag es auch Frauen geben.
Mag es auch geben.
Muss ich kurz mal unsere Fahne hochziehen. Aber da geht es jetzt auch um Morde. Also.
Ja, aber ich will damit nur sagen, das ist doch auch ein Punkt, wo der verlassene oder hintergangene Partner sicherlich das Gefühl hat, ich kenne diesen Menschen nicht.
Das ist natürlich eine enorme seelische Verwüstung.
Mir das denke ich schon.
Ist auch ein Fall bekannt, wo es nach vielen Jahren rauskam.
Ich kenne nicht nur einen. Und ich denke, dass das genau so auch möglich wäre. Sicherlich nicht die Regel, sicherlich sind sowas Ausnahmen. Wir reden über sehr besondere Konstellationen und Vorfälle, das sollte man mal jetzt schon nochmal klar machen. Aber dass es möglich ist, das kann ich mir sehr wohl vorstellen, ja. Abgesehen davon war das ein realistischer Fall. Wir haben aufgrund eines echten Falles, ist das Drehbuch von Breinersdorfer geschrieben worden. Und es war de facto so, in dem Fall wurde unterschlagen in unserem Film, dass die Ehefrau von dem Polizisten selber eine Polizistin im Ruhestand war, also die wegen der Kinder nicht mehr gearbeitet hat. Und die wusste nichts von dem, was ihr Mann getan hat. Die hat das nur irgendwann angefangen zu ahnen und zu spüren und ist ihrem Gefühl nachgegangen.
Am Ende waren alle tot, um mal den wahren Fall zu verraten. Richtig. Wir schwenken mal und gehen über eine wackelige Brücke zum Deutschen Fernsehpreis für Klimawechsel. Da geht es auch um, ja, seelischer Abgrund ist ein bisschen groß gesagt, aber um nicht ganz einfache Momente. Sie spielen mit 56 eine Lehrerin, die sich nicht mit dem Altern abfinden mag. Wer es gesehen hat, es gibt ein paar drastische Szenen. Gab es beim Drehbuchlesen kein Zögern?
Ich habe schon geschluckt, ne? Das muss ich schon sagen, aber Bange machen gilt ja nicht. Also letztendlich sind ja die Dinge, vor denen man so ein bisschen zurückzuckt oder vielleicht auch Angst hat oder Scheu hat, das sind ja gerade die interessanten Sachen. Also insofern, das würde ich mir ja nie durchgehen lassen.
Der 30 Jahre jüngere Liebhaber, der ein paar Ansagen macht und sie geht danach zu diversen Ärzten. Aber das große Thema oben drüber, dass man im echten Leben so Mitte, Ende 50 als attraktiver Partner, Partnerin so langsam unsichtbar wird für die Jüngeren, das ist für Sie doch kein Thema, oder? Als bekannte Schauspielerin.
Ich empfinde mich nicht als eine raumgreifende Person, wenn ich irgendwo reinkomme. Überhaupt nicht. Ich habe auch das Gefühl, ich kann sehr wohl meinen Raum schützen. Ich fühle mich nicht bedrängt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass andere Leute durch meine Anwesenheit irgendwie aufgescheucht werden. Habe ich auch nicht das Gefühl, echt nicht. Also ich finde mich ziemlich normal.
Wären Sie es manchmal im Umkehrschluss? unsichtbar, nicht erkannt werden, wenn sie irgendwo hinkommen?
Dass ich nicht erkannt werde? Na klar gibt's es, klar. Finde ich auch gut, finde ich auch prima. Also ich muss ehrlich sagen, ich möchte doch auch gerne, wenn ich nicht mehr so viel arbeite, dann würde ich ja auch gerne mehr in der Versenkung verschwinden. Ich habe doch, jetzt um mal ganz klar zu sagen, wir beide unterhalten uns jetzt ja nicht darum, weil wir uns so irre nett finden. Wir unterhalten uns ja deshalb, weil ich einen Film bewerbe. Und das ist der, am 6. Februar läuft. Das ist meine Kommissarin Lukas. Ich komme in die Öffentlichkeit, wenn ich etwas für meine Arbeit mache. Ansonsten interessiert mich das doch nicht, dass ich, Ulrike Kriener, in der Öffentlichkeit irgendwie besonders wahrgenommen werde. Überhaupt nicht.
Ja, nur der Preis, der schöne, wie vielleicht auch der schwierige ist, ihr Gesicht ist bekannt und sie gehen nicht einkaufen, ohne dass nicht ab und an jemand sie wahrnimmt, auch auf sie zugeht, nämlich an im Laufe einer Woche.
Manchmal passiert das, aber im Allgemeinen sind die Leute freundlich zu mir und nett zu mir und dann kann ich auch genauso nett sein und man lächelt sich an, man grüßt sich mal und ich werde da auch in Ruhe gelassen. Also es ist selten, dass Menschen mich ansprechen in meinem privaten Umfeld. Und wenn, dann sagen sie mir meistens wirklich nette Sachen. Und das ist ja nun wahrlich nichts, worüber ich mich beschweren kann.
Nette Sachen haben Sie sicher auch gesagt über den Kinofilm Willkommen bei den Hartmanns. Ist
ja,
jetzt gerade mal
sehr, ja.
4 Jahre her. Und so viele Rollen, in die Sie geschlüpft sind. Ich habe mal geguckt. Einmal töten sie den Vergewaltiger der Tochter, dann sind sie eine traumatisierte U-Bahn-Führerin, die Frau eines Mehrfachmörders oder überfallen als Alleinerziehende zusammen mit ihrer Tochter eine Bank. Aber weiter weg von
bisschen
der Ulrike.
Bisschen viel für ein Leben, ne?
Weiter weg von der Ulrike Kriener geht's eigentlich nicht, oder?
Nee, eigentlich nicht so, ne.
Spielt man am liebsten das, wo man selber gar nicht so zu Hause ist?
Ich mache mir das ja dann zum Zuhause. Also das kann ich so jetzt gar nicht sagen. Erstmal mag ich mal nur die große Herausforderung und den interessanten Charakter und die spannende Geschichte. Also das sogar in erster Linie. Erstmal die spannende Geschichte, dann den Charakter. Es ist für mich genauso wichtig, in welchem Zusammenhang ich stehe wie die einzelne Figur.
Und wenn man jetzt weiß, Sie sind bald 30 Jahre verheiratet, haben ein nettes Haus im Münchner Süden. Was hätte denn die 16-jährige Ulrike zum Leben der 66-Jährigen gesagt?
Puh, hätte sie sich nicht vorstellen können. Ich glaube, ich habe mir überhaupt nicht vorstellen können, dass ich überhaupt mal so alt werde.
Da ist 20 meistens schon die magische Linie mit 16.
Also 30 auf jeden Fall.
Bayern 2, 1:1 der Talk. Und ich bin verbunden mit Ulrike Kriener. Ja, wenn Sie zurückgucken, 100 Filme locker gedreht, aber seit 30 Jahren nur ein Mann. Wie lief das Kennenlernen?
Furios, kann man nicht, ja, muss ich sagen. Wir haben uns kennengelernt im Theater, nach einer Theatervorstellung und haben uns relativ schnell Knall auf Fall verliebt ineinander.
Ich habe nur irgendwo eine Zeile mir rausgestrichen. Ich fand ihn anfangs schrecklich, war aber fasziniert, als er dann den Mund aufmachte. Darauf kommt es bei uns Männern an.
Ja, eine gewisse Intelligenz kann nicht schaden, ja.
Und sich ausdrücken können. Und 3 Stunden später
zog er
ein. Nein,
es geht nicht um sich ausdrücken. Es geht also nicht in erster Linie um sich ausdrücken können. Es geht einfach darum, wie jemand denkt und was er meint und seine Haltung zum Leben. Und das ist eigentlich das Entscheidende gewesen.
Und 3 Stunden später zog er ein. Hochzeit mit 37 und ich habe mir nochmal rausgestrichen Ihren Tipp, unbedingt heiraten. Damit kommen Sie aus dieser Lebensabschnittsnummer raus.
Ja.
Bis der Tod?
Ja.
Echt? Kleiner haben Sie es nicht?
Nee, wenn schon, denn schon. Wenn schon, dann muss es knallen.
Es gab mal von Pfarrer Wiedemann aus Düsseldorf 1986 die Formel, solange es gut geht. Hätten Sie nicht mitgemacht?
Dann brauche ich nie heiraten. Nein. Das brauche ich nicht, ne.
Also, 1992 die Hochzeit und gleichzeitig aber leider auch das Jahr des Todes Ihres Sohnes Max. Der wurde nur 7 Tage alt und wäre dann demzufolge jetzt 28. Ich weiß nicht, gibt es diese Gedanken? Wächst er als Schatten mit? Oder?
Nein, das tut er nicht. Der wächst nicht als Schatten mit.
Er hat seinen Platz und seinen Geburtstag. Aber er war für seinen nachfolgenden Bruder jetzt kein Schattenbruder.
Nein, das glaube ich nicht. Das wollte ich auch nicht, dass das ist. Und das wollten wir beide nicht. Es gibt ein Grab und da gehen wir hin. Aber selbst für unseren Sohn ist das jetzt nicht ein Ort, an den es ihn hinzieht. Nein, überhaupt nicht. Das ist für meinen Mann und für mich.
Es ist lange her und es kann jeder, glaube ich, leicht nachvollziehen, dass viele Ehen das nicht aushalten. Was hat sie beieinander gehalten nach so einem Schlag?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich gegenseitig lässt in der verschiedenen Art und Weise, wie man trauert. Und dass man sehr vorsichtig und sehr empfindsam ist, wie man Trauer teilen kann. Das ist ein ganz individueller Prozess, das haben wir da gelernt. Und ich gehe anders, bin anders mit meinem Kummer umgegangen und mit meinem Schmerz, als das für meinen Mann war. Und indem wir uns da die Freiheit gelassen haben und den Respekt auch haben vor dem, wie der andere mit diesen Empfindungen umgeht, haben wir diese Zeit bewältigen können. Und wir hatten das Glück, dass wir dann doch nochmal einen Sohn bekommen haben. Und natürlich hilft das und das heilt auch bis zu einem gewissen Grad.
Man kann sich nicht reinversetzen, aber man kann, glaube ich, nachvollziehen. Sie haben mal gesagt in einem Interview, anfangs dachte ich, das ist die Strafe für zu viel Glück.
Ja, man sucht nach Erklärungen, ne? Natürlich gibt es am Anfang immer diese Frage nach dem Warum? Warum ich? Warum passiert das uns? Was ist? Was haben wir gemacht? Und wir kennen das ja auch, diesen Gedanken, dass man, wenn man so glücklich ist, dass man die Götter neidisch macht mit seinem Glück. Und natürlich tauchte so ein Gedanke auch auf, weil es einfach so vollkommen unerklärlich war. Und dieses Unerklärliche, was über einen hineinbricht, was so ganz und gar ohne nichts mit dem eigenen Zutun, nichts mit Schuld, gar nichts, sondern der pure Zufall ist, das ist besonders schwer hinzunehmen.
Ich meine, die Mehrheit fällt ja da leicht vom Glauben ab. Sie haben eher dahin gefunden.
Naja, das ist einmal, hatte das damit zu tun, dass zu dem Zeitpunkt, als ich noch im Krankenhaus lag, ein Krankenhausgeistlicher mich besucht hat und der war so verängstigt und der war so beklommen, mit mir Kontakt aufzunehmen, aber er hat es trotzdem getan, der war trotzdem da und weil er auch gemerkt hat, dass ich stumm vor Entsetzen war und mich überhaupt nicht äußern konnte und wollte, hat er sich dann aber einfach nur einen Stuhl genommen und neben mir gesessen und ich habe ihm das so hoch angerechnet und ich habe durch ihn eigentlich erfahren, was im günstigsten Fall Kirche ist. Nämlich einfach zu teilen, nicht den Anspruch zu haben, irgendetwas besser zu wissen, irgendetwas besser zu können, sondern einfach nur das Leid zu teilen, neben einem zu sein, die Hand zu halten, stumm mit einem das Schicksal zu tragen, sonst gar nichts. Und das hat mich der Kirche wieder näher gebracht, das hat mich wieder interessiert, das ist ein falsches Wort dafür, aber es hat mich eingenommen für die Kirche. Und dann habe ich angefangen, wieder wohlmeinender auf die Kirche zu gucken und auch wohlmeinender auf den Glauben zu schauen. Und dadurch konnte ich mich auch wieder mehr öffnen und mehr zubewegen.
Und gut 10 Jahre drauf hatten Sie auch die Größe, dann eine Schirmherrschaft zu übernehmen fürs Münchner Kinderhospiz.
Ja.
Wo man vordergründig denkt, oh, dann gehen Sie wieder in dieses Feld hinein, das man eigentlich weit weg haben möchte.
Also für meinen Mann war das ähnlich, wie Sie das jetzt gerade sagen. Also er sagte, Ulrike, du kannst das machen, aber ich möchte da gar nicht dran teilhaben, gar nicht. Das ist jetzt nun mal ein Beispiel für eine ganz und gar verschiedene Art und Weise, mit Trauer umzugehen. Für meinen Mann wäre das eine Mordsbelastung geworden, sowas zu tun. Und für mich war es genau das Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, mein Kind, mein verstorbenes Kind, ist und bleibt mein Kind. Es lebt halt nicht mehr auf dieser Erde. Aber es ist ja da. Es hat ja seinen Platz gehabt und es hat unheimlich viel bewirkt. In mir, in meinem Bekanntenkreis, in meiner Familie. Es hat ja Es hat ja was getan, trotzdem mit seiner Anwesenheit. Und ich hatte das Gefühl, die Veränderung, die mit mir passiert ist, die mit mir geschehen ist durch den Verlust von diesem Max, da ist es das Richtige, die Schirmherrschaft zu übernehmen, weil in ihm, in dieser ehrenamtlichen Aufgabe, ist er bei mir. Und da geht die Wirkung weiter von dem, was es war.
Und Bruder Paul ist auf Erden, und ich würde gerne mal schwenken zu einem Foto, das ich gesehen habe, ich glaube in der Süddeutschen war es, das zeigt ihn, ich schätze, da ist er 9 oder 10, mit seinem Papa und einem Esel. Was waren da?
Also mein Mann hat mal irgendwann, als ich im Sommer die Kommissarin Lukas drehen musste, es ging darum, dass der Paul einfach in Sommerferien irgendetwas an Ferien und Urlaub und irgendwas erleben sollte, wollte, und da ist mein Mann auf die Idee gekommen, dass er mit ihm von München aus auf die Zugspitze hoch wollte, weil er ihm einfach zeigen wollte, das Alpenvorland, die Entfernung, wie das halt so ist.
Was, hier mit der Fuß, Heimat. Mit Rucksack?
Zu Fuß, ja, genau. Oje. Und ich als Mutter fand es eine komplette Überforderung von so einem kleinen, armen Jungen, dass man den mit so einem Rucksack da diesen Berg hochpeitschen wollte.
100 Kilometer, gell?
Unmöglich fand ich das. Und dann habe ich gesagt, das finde ich nicht okay. Und der ist noch so klein und so ein blöder Rucksack, der ist so schwer. Kann man das nicht anders machen? Da müsste man doch irgendwie eine andere Lösung finden. Und dann hatte ich eine Dokumentation gesehen über einen Mann, der von Frankreich nach Berlin gewandert ist mit einem Esel. Und dann habe ich einen Esel vorgeschlagen. Und mein Mann fand das eine Bombenidee. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren nach einem Esel. Und haben in der Nähe von Ulm einen Eselzüchter gefunden, der wahnsinnig viele Esel hat, ganz doll viele Esel. Und einer reichte. Und wir haben wirklich hier verschiedene Eselhöfe angefragt, die alle gesagt haben, na, das geht überhaupt nicht, die kennen sich ja nicht aus mit dem Tier. Sowas, das geht ja gar nicht. Und dieser Eselmann war der Einzige, der gesagt hat, also so eine verrückte Idee, das hat er noch nie gehört, aber das interessiert ihn, wir sollen mal vorbeikommen. Dann sind wir zu dritt dahin gefahren. Und dann hat er uns angeguckt und hat dem Paul gesagt, such dir einen aus. Und dann ist der Paul los und hat sich einen ausgesucht und hat er gesagt, gut, das ist die Maria, die hat vor kurzem ihr Junges verloren, das konnte nicht leben. Das ist ganz gut, wenn die auf andere Gedanken kommt, ich bringe euch den nach München und dann könnt ihr losziehen. Und dann hat er den gebracht und er stand bei uns im Garten 2 Tage. Wir sind hier durch die Straßen gezogen mit ihm, haben ihn den Nachbarn vorgestellt, sind an der Schule vorbeigegangen, um so ein bisschen einzugewöhnen.
Und am Ende hat er beide Rucksäcke bekommen, ne?
Richtig. Der hat beide Rucksäcke getragen. Ich war beruhigt. Und es ist eine der großen verbindenden Geschichten zwischen meinem Mann und meinem Sohn.
Tolle Aktion.
Ja, finde ich auch echt cool.
Vater, Sohn und Esel und die Zugspitze. Ich bedanke mich für die Zeit. Danke, Ulrike Kriener.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank und alles, alles Gute für Sie. Dankeschön.
So endete unser Gespräch im Februar 2021. Gestern ist Ulrike Kriener 70 geworden und nach dem Ende der Kommissarin Lukas-Reihe vielleicht noch freier im Tun und im Lassen. Sie folgt ihrer Lust aufs Komödiantische und auf ihrer Homepage entdeckt man, Kriener liest Kästner und die Bibel, Altes Testament aus Kohelet. Alles ist Windhauch. Wohl wahr. Aber nun wird ihr Sohn Paul erstmal 30. Noch so ein runder Geburtstag. Aber wir gratulieren nochmal und gern seiner Mama und bedanken uns bei Ulrike Kriener für so viele schöne und charaktervolle Filme.